Moin, ihr seid hier genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und hier ist Tore, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Mehr als 80% der Deutschen erledigen ihre Bankgeschäfte mittlerweile online und mehr als 90% kaufen über das Internet ein. Der Grund dafür ist klar. Online-Banking und Online-Shopping ist einfach. Es ist schnell und dazu auch noch bequem. Aber ist es auch sicher? Und was kann ich tun, um mich vor Betrug und Cyberkriminalität zu schützen? Diese und andere Fragen beantwortet mir heute Christian Andresen, der als Experte für digitales Banking bei den Volksbanken Raiffeisenbanken arbeitet. Moin Christian.
Moin Tore.
Schön, dass ich hier sein darf. Was versteht ihr denn unter digitalem Banking? Ist das einfach ein anderes Wort für Online-Banking? Und was machst du in deiner Funktion?
Ich in meiner Funktion, ich unterstütze unsere Kunden komplett im Bereich digitales Banking. Und naja, unter digitalem Banking versteht man eigentlich alle Bankdienstleistungen, die man mit dem Handy, mit dem Computer, von zu Hause, vom Sofa, aus dem Urlaub, von unterwegs regeln kann. Und das sind im Prinzip die ganzen typischen Bankgeschäfte, wofür man früher vielleicht nochmal an den Schalter gegangen ist, kann man einfach heute alles bequem auch von zu Hause erledigen.
Und dir sitzt jetzt jemand gegenüber, der alles von zu Hause aus macht oder gar unterwegs, nämlich über mein Handy. Sei es Abänderung des Dauerauftrages oder sei das schon mal eine Überweisung oder Kontoübertrag, irgendwas in diese Richtung. Aber gerade wenn ich bezahlen möchte, da brauche ich dann ja noch eine zweite App, um ein Passwort zu erhalten, damit das für mich gefühlt sicherer wirkt. Und da fühle ich mich auch gut mit. Aber es schwingt ja doch irgendwie immer mit, dass es auch riskant ist. Möglicherweise Online-Banking, digitales Banking. Kannst du mich da so ein bisschen beruhigen oder mich erstmal aufklären, wo liegen die Risiken beim Online-Banking oder beim digitalen Banking?
Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal so, wenn man eine Überweisung tätigen möchte von unterwegs, von zu Hause oder seinen Dauerauftrag ändern möchte, man muss sich ja grundsätzlich immer ausweisen, man muss sich legitimieren. Und da hat man halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine zusätzliche Sicherheits-App, das ist die SecureGo Plus App. Also man muss grundsätzlich da die Aufträge freigeben, damit das dann funktioniert. Das ist dann quasi die Legitimation. In der einen App gibt man was ein, in der anderen App muss man was freigeben. Das ist wie wenn man zu Hause am Computer sitzt. Am Computer gebe ich die Überweisung ein und dann in der App muss man dann grundsätzlich sich immer legitimieren und den Auftrag dann freigeben. So, und natürlich gibt es gewisse Risiken, aber die Risiken hängen so ein bisschen mit dem Faktor Mensch zusammen. So, es wird ja grundsätzlich nicht die Technik angegriffen, sondern man versucht auf verschiedenen Wegen Daten auszuspähen. Ganz der Klassiker ist Mama, Papa, ich habe eine neue Handynummer. Ich denke mal, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem bekannt. Dann das versucht man einfach irgendwie Kontakt herzustellen. Man schürt auch Angst bei den Kunden damit mit solchen Sachen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man grundsätzlich nicht auf Links klickt, auf, sag ich mal, solche Sachen überhaupt reagiert. Weil wir als Bank selber, wir fragen niemals Zugangsdaten und schon gar keine PIN beim Kunden ab.
Ich habe auch schon mal so eine SMS bekommen. Aber ich habe gar keine Kinder. Spätestens da fiel mir auf, da kann irgendwas nicht stimmen.
Ja, richtig.
Aber grundsätzlich so mit Links, die verschickt werden, das ist nicht ohne darauf zu klicken. Da muss man, glaube ich, doppelt und dreifach überlegen, na, klicke ich da jetzt wirklich drauf?
Genau.
Wie nennt sich sowas, wenn man denn auf diesen Link klickt und das sollte man nicht tun?
Phishing. Also Phishing ist, sag ich mal, der Fachbegriff dafür. Mhm. Und dann kommt man ganz, ganz schnell zum Identitätsklau. So, und das deswegen grundsätzlich warnen wir überall, wo wir nur können, davor, dass man auf keine Links klickt.
Du hast eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung angesprochen und die funktioniert ja mittlerweile auch über Face-ID, ne?
Richtig.
Und ich sehe mich, wenn ich in der VR-Bank-App unterwegs bin und in die zweite App dazuschalte, da reingucken, schon mal da reingucken und fertig. Ist es dadurch einfacher geworden oder ist das auch riskanter jetzt irgendwie dadurch, wenn man mein Bild irgendwie abfotografiert oder so?
Auf alle Fälle ist es wesentlich einfacher geworden. Im Hintergrund trotzdem wird immer mal sporadisch ein Freigabecode abgefragt, gerade in der SecureGo Plus App, in der Legitimations-App. Die funktionieren grundsätzlich mit Biometrie. Nicht auf allen Handys, aber auch Fingerabdruck und sonstiges ist auch möglich. Fingerabdruck, Gesichtserkennung. So, aber das Risiko bleibt natürlich, ist immer ein geringes Restrisiko, bleibt bestehen. Das ist ganz klar.
Natürlich, du sagtest es besteht immer ein gewisses Restrisiko, egal was man für Vorkehrungen trifft. Aber welche trefft ihr denn? Was tut ihr ganz konkret, um eure Kundinnen und Kunden zu schützen und vielleicht auch gerade ältere Menschen, die gar nicht wissen, was da alles abgeht?
Ja, das ist richtig. Also das ist ein, für uns ist es ein sehr sensibles Thema und das sprechen wir grundsätzlich bei, sag ich mal, Online-Banking immer mit an. Wir weisen auf unserer Homepage darauf hin, dass solche Fälle bestehen. Wir schreiben jährlich unsere Kunden an, was sind gerade die neuesten Attacken, wie funktioniert das überhaupt, was ist dahinter. Gerade weil du jetzt auch nochmal sagst, was machen wir für ältere Kunden? Viele sagen so, oh, mit dem Handy will ich gar nichts zu tun haben. Handy ist überhaupt nicht mein Ding. Da haben wir die Möglichkeit, mit einem Fototannleser und der eigenen EC-Karte am, sag ich mal, am Computer, da kann man eine TAN generieren. So kennt man ja von früher noch, da gab es noch diese TAN-Listen. Das ist ganz oldschool und die gibt's nun nicht mehr. Man muss es tatsächlich digital machen, aber sag ich mal, gerade für die, sag ich mal, ältere Kundschaft ist, sag ich mal, der Fototannleser besser und bloß weg vom Handy. Und naja, und es gibt auch viele regionale Veranstaltungen, wo man tatsächlich da ist und auch über Online-Banking referiert. Und da sind wir auch sehr aktiv.
Man liest es ja denn doch recht häufig in den Zeitungen oder man hört davon in den Radionachrichten, dass mal wieder jemand reingefallen ist auf so eine SMS oder gar auf so einen Anruf. Und das passiert ja auch irgendwie immer häufiger, dass sich jemand ausgibt, der Bankberater zu sein. Kannst du da was zu sagen?
Leider kommt es vermehrt vor und da arbeitet man damit, einfach auch unsere Kunden unter Druck zu setzen. Und da ist es ganz wichtig, dass man wirklich die Ruhe bewahrt, am besten gleich auflegen, wenn man solche Anrufe hat. Und ja, es ist auch so...
Aber da muss ich kurz rein. Ich lege ja nicht sofort auf, wenn meine Bank am Hörer ist. Ich kann ja nicht sofort erkennen, ist das jetzt meine Bank oder nicht?
Nee, richtig, aber man muss da ein bisschen sensibel sein, was wollen die von einem wissen? So, und wenn es denn schon losgeht und Mensch, wir wollen ihr Konto noch sicherer machen und geben sie uns jetzt mal ihre Zugangsdaten, da fängt das schon an und wird natürlich schwierig. Und das ist das, was wir als Bank niemals machen, dass wir die Zugangsdaten und schon gar keine PIN erfragen. Also das, sowas gibt es nicht am Telefon.
Also es kommt nicht vor, dass jetzt mein Bankberater anruft und Mensch, hier, ich bräuchte mal... Ihre PIN-Nummer, weil ich kann die natürlich nicht einsehen, sie werden dadurch geschützt. Können Sie mir bitte einmal durchgeben, damit ich entsprechende Vorkehrungen treffen kann? Das passiert nicht.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen nicht, dass man dann sagt, damit Ihr Geld noch sicherer ist. Also da so wird die Bank niemals anrufen.
Weil das sind dann schon mal so Signalwörter, wo man merken sollte, oh oh. Aufpassen.
Genau. Und das ist gerade bei diesen Anrufen, da, also auch ein Bankmitarbeiter ist niemals aggressiv am Telefon und versucht jetzt die Daten rauszubekommen. Und was da gerade jetzt natürlich auch mit zuspielt, dass man auch mit Stimmen, gerade mit KI, wo wir da ja auch schon mal drüber sprechen wollten, gerade KI versucht auch, sag ich mal, Kinderstimmen und ältere Stimmen nachzumachen. Und das ist alles möglich, aber grundsätzlich immer wirklich Achtung.
Und die KI wird ja immer besser. Also es gibt KIs von meiner Stimme, wo meine Eltern nicht erkennen, ist das jetzt Tore oder ist das die KI, die da spricht? Also da seid ihr ja drauf eingestellt, dass sich sowas wahrscheinlich vermehrt, dass sowas vermehrt vorkommen kann, dass solche Betrugsfälle immer mehr werden. Ist dem auch schon so im Bereich KI? Ist das häufiger schon der Fall?
Na, was heißt häufig? Also grundsätzlich muss man sagen, es kommt vor, aber eine Anzahl, wie oft das ist, wir sind mittlerweile auch, was das Thema angeht, auch sehr gut geschult. So, dass wir darauf reagieren können. Das heißt, in der Regel ruft man die Kunden sowieso immer nochmal zurück. Ist das wirklich so? Wollten sie das wirklich so machen? Also da sind wir schon, sag ich mal, wir sind auch sehr wachsam mittlerweile geworden. Das ist so.
KI entwickelt sich eben weiter. Ihr entwickelt euch auch weiter, weil ihr geschult werdet. Aber wie könnt ihr die Kundinnen und Kunden irgendwie schulen, dass sie eben nicht darauf reinfallen? Weil es wird ja immer komplexer, es wird immer schwieriger zu erkennen, was ist KI, was nicht.
Genau. Sagen wir mal so, grundsätzlich, wenn der Kunde sich unsicher fühlt, immer die erste Ansprechstelle ist die Bank. Zur Bank hinkommen, das persönlich vor Ort klären, bei der Bank anrufen. So, das sind, sag ich mal, die wichtigsten Sätze, die man sagen. Wir waren nach wie vor auf den Homepagen. Wir sensibilisieren unsere Kunden überall, wo wir nur können, bei regionalen Veranstaltungen. Und da, es ist halt ein sehr schwieriges Thema. Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber wie gesagt, das Sensibilisieren und dass man sensibel ist am Telefon, das ist, denke ich mal, das Wichtigste.
So, und jetzt spinnen wir mal den Fall. Ihr habt mich ganz doll sensibilisiert, aber ich bin trotzdem drauf reingefallen. Ich war unterwegs, die Bank ruft vermeintlich an, möchte was bei mir machen, ich gebe meinen PIN raus oder ähnliches und das Geld ist weg. Was muss ich tun, wenn ich glaube oder weiß, Opfer eines solchen Betrugs geworden zu sein?
Auf alle Fälle schnell handeln, trotzdem aber Ruhe bewahren. Ist ein Widerspruch in sich, aber dann behält man auf alle Fälle einen klaren Kopf. Man hat die Möglichkeit über die Banking-App, über die Homepage, man kann überall seine Daten sofort sperren lassen. Gerade auch, wenn man im Ausland ist und sagt, oh, was ist denn hier los mit meinen Karten? Wie sperre ich denn meine Karten aus dem Ausland, wenn man plötzlich nicht in sein Online-Banking reinkommt? Dann wählt man einfach die deutsche Vorwahl für 0049 und dann die 116 116. Wenn man jetzt im Inland ist, 116 116 anrufen, da kann man die Karten sperren, da kann man ins Online-Banking sperren, dann ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Und sofort den Kontakt zur Bank suchen. So, weil selber wir als Bank haben noch ganz andere Möglichkeiten auch noch zu sehen, sind Anfragen gewesen, wurde vielleicht die Kreditkarte schon mal belastet. So, und das können wir vorher einsehen, bevor der Kunde das tatsächlich einsehen kann.
Gut, also ich nehme mit, ruhig bleiben, trotzdem ganz schnell 116 116 wählen und den Kontakt zur Bank suchen. Dann ist mir noch ein Fall aus der Praxis bekannt. Da geht es nochmal um dieses Phishing und zwar bei QR-Codes. Man sieht irgendwo einen QR-Code, ist ja auch praktisch. Du druckst ihn aus, du klebst ihn irgendwo hin, du hängst ihn dahin oder du verschickst ihn online. Man hält die Kamera drauf und ist automatisch dann in dem Prozess drin. Da kann aber auch viel passieren, oder?
Richtig, ganz genau. Also der Klassiker ist an der Tankstelle, die nicht besetzt ist, da ist es so, dass es auch vorgekommen ist, dass die QR-Codes, worüber man bezahlen kann, man scannt den QR-Code ein, dann wird man gleich auf eine Bezahlseite weitergeleitet. Und da kommt es schon mal vor, dass die auch übergeklebt worden sind. Da muss man genau drauf achten, wie, sag ich mal, die Kleber da sitzen. Also ich persönlich tue es, wenn ich so bezahlen möchte, gucke ich immer, ist da gerade oder ist da vielleicht was im Hintergrund, dass es vielleicht auch ein QR-Code sein könnte.
Also die Gefahren lauern natürlich überall. Wichtig ist, dass man aufmerksam ist, wenn man in seiner App unterwegs ist, in der Banking-App, wenn man bezahlen möchte, bei der Tankstelle oder am Schalter. Aber natürlich auch, wenn man Online-Shopping betreiben möchte. Und das wird ja immer mehr getan. Ich habe zu Beginn des Podcasts gesagt, 90% der Deutschen betreiben Online-Shopping. Und das läuft natürlich auch über Online-Banking, ganz klar. Ich habe mir vor dem Podcast auch eine Statistik angeguckt, nämlich zum Thema Cyberkriminalität. Und da heißt es, dass 3 von 10 Internetnutzern schon einmal beim Online-Shopping betrogen worden sind. Das kann natürlich bei eBay, bei Kleinanzeigen mal gewesen sein, aber auch natürlich im größeren Stil, wenn man auch eine größere Summe angewiesen hat. Welche Risiken gibt es ganz konkret beim Online-Shopping?
Dass man auf Fake-Shops reinfällt. Das ist natürlich der Klassiker. Identitätsdiebstahl, weil man dann seine Daten preisgegeben hat. Unsichere Zahlungsmethoden. Also man sollte immer darauf achten, welche Zahlungsmethoden angeboten werden. Das ist ganz wichtig. Und naja, man hat, denke ich mal, schon einen Blick dafür, ob es eine seriöse Seite sein kann oder nicht. Also da sollte man schon auch dort sehr sensibel sein.
Wie erkenne ich denn so eine seriöse Seite? Ich kenne Fake-Seiten und die sind teilweise echt identisch. Natürlich, viele erkennt man auch bei genauerem Hinsehen, aber ich habe ja auch nicht immer die Zeit dafür, genau zu gucken, na, wie sieht's im Impressum aus und ist das Logo wirklich 1:1 gleich und so weiter. Welche Merkmale gibt es für seriöse Online-Shopping-Seiten?
Eins hast du gerade schon selber gesagt, Impressum. Ganz wichtig, es muss ein Impressum dort sein.
Aber gut, das kann man ja rauskopieren und einfügen,
richtig,
oder?
Richtig, ein TÜV-Siegel. Es gibt tatsächlich, der TÜV ist überall dabei, auch auf Homepage mitunter, auf der Homepage mit unterwegs. Da auch drauf achten, das sind auch die Zahlungsmethoden, sind genügend Zahlungsmethoden, verschiedene Zahlungsmethoden sind mit angeboten. Und auf der Website, es sollte immer draufstehen, https://.
Also oben in der Adresszeile.
In der Adresszeile, ne? Genau. Und das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass es schon eine seriösere Seite ist.
Also wir geben ja alle einfach mal amazon.de ein oder so und dann landet man ja irgendwo. Und dann ist es wichtig, einfach mal oben nochmal rauf zu gucken, ob da HTTPS vorsteht.
Ganz genau, richtig.
Okay. Ich meine, gut, das ist machbar, das kann man machen. Du hast die verschiedenen Zahlungsmethoden angesprochen. Also es ist auch auffallend, wenn er nur steht über Kreditkarte.
Richtig.
Die meisten seriösen Anbieter, die haben da mehrere Auswahlmöglichkeiten, sagst du. Welche gibt es da?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst per Vorkasse, du kannst Kauf auf Rechnung, per Lastschrift, per PayPal. Das sind alles verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und sie unterscheiden sich tatsächlich nur in dem Punkt auf alle Fälle Risiko. Wer trägt das Risiko? Logisch, wenn ich Kauf auf Rechnung mache, ist der Verkäufer am Zug. Der trägt das Risiko. Wenn ich sage per Vorkasse, dann zittert man zu Hause, ob man tatsächlich seine Ware bekommt.
Was würdest du da raten? Wie machst du das persönlich?
Ich persönlich mache es per Lastschrifteneinzug. Das ist, ja. Ich habe damit aber meine Erfahrung gemacht, wenn tatsächlich was nicht ankommt, ich habe immer noch die Möglichkeit, eine Lastschrift wieder zurückzugeben. Ich habe eine 6 Wochen Widerspruchspflicht und das ist für mich, sag ich mal, mit am besten und am bequemsten.
Die Kreditkartenzahlung ist natürlich auch möglich.
Richtig.
Kreditkarte läuft ja so, man zahlt direkt, aber die Abbuchung erfolgt dann irgendwann später. Dadurch ist das natürlich auch interessant manchmal. Welche Möglichkeiten gibt es da oder welche Risiken gibt es da bei Online-Kreditkartenzahlungen?
Also bei Kreditkartenzahlungen ist auf alle Fälle der große Vorteil, seit 2021 gibt es sozusagen das 3D-Secure-Verfahren. Das ist, wie sag ich mal, die Secure Plus App. Man kann es auch in der Secure Plus App, sag ich mal, freischalten. Es ist eine weitere Legitimation oder eine Unterstützung. So, das kann man, sag ich mal, hier auch so sehen, wie wenn man am Geldautomaten Geld holt, man gibt seine PIN ein. So, und bei einer Kreditkartenzahlung ist es halt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich tätige jetzt eine Zahlung im Internet, dann bekommt man ploppt in CQQ Plus einen Auftrag auf. Ganz wichtig ist, in CQQ Plus auch immer zu lesen, was gebe ich hier überhaupt frei? Das ist bei einer Überweisung so, aber auch bei einer Kreditkartenzahlung. Dass man, es wird angezeigt, was man freigibt. So, und dann kann man, wenn du so wie du das machst, gerne mit dem Gesicht reingucken und den Auftrag freigeben. Das ist durchaus möglich. Oder, sag ich mal, es gibt auch noch viele, die die CQQ Plus App nicht nutzen. Vielleicht ist das Handy zu alt. Dann gibt es noch die Wissensabfrage. Die kann man auch einstellen, dass der Kunde eine SMS bekommt mit einer Wissensfrage, die er dann beantworten muss und dann wird die Zahlung auch freigegeben.
So eine Wissensfrage? Wie Allgemeinwissen oder
was? Ja, könnte man jetzt denken, nein, aber vielleicht dein Lieblingsessen oder Geburtsdatum, aber das verraten die meisten eh nicht. Aber auf alle Fälle Lieblingsessen, Wohnort.
Und da will man einfach nur erkennen, ob das ein Mensch gerade ist, der das macht und keine Maschine?
Ganz genau.
Das kennt man ja wahrscheinlich, das kennt man ja auch aus dem Internet, wo man ankreuzen soll oder anklicken soll, sind 9 kleine Kacheln und 3-mal ist irgendwo eine Ampel. Eine Ampel und klicke die Ampeln an.
Genau, und dann steht okay. Da, du bist kein Roboter.
Du bist kein Roboter. Oh ja, danke für den Hinweis. Gut, Christian, ich habe jetzt neulich in meiner Banking-App einen Begriff gelesen, Vero. Was ist Vero und wie kann ich Vero nutzen zum Bezahlen?
Ja,
Vero. Habe ich noch nicht ganz verstanden, als ich das da sah.
Über Vero kannst du, sag ich mal, bei PayPal machst du es über deine Mailadresse, kannst ja. Du Geld verschicken und bei Vero kannst du es über deine Handynummer ganz bequem und einfach verschicken. Du hast nicht mehr das Problem, dass du dir lästige lange IBAN-Nummern merken musst, wenn du Geld überweisen möchtest, sondern in deinen Kontakten zum Beispiel guckst du einfach mal rein und schickst es an die Handynummer sozusagen rüber. Und es ist auf alle Fälle eine schnelle und sichere Bezahlungsmethode und ganz wichtig, Echtzeit. Das Geld ist sofort auf deinem Konto, dann kannst du beruhigt weiter Geld ausgeben. Was bei Vero auch praktisch ist, man kann nicht nur Geld senden, sondern auch Geld anfordern. Das heißt, wenn du mir mal einen Kaffee mitbringst, dann kannst du gleich bei mir Geld anfordern, damit ich dir den bei dir bezahlen kann. Oder du gibst mir den aus.
Ja, ich habe hier einen stehen von dir. Dann kriege ich ja eine Vero-Anfrage.
Ja, ganz genau.
Okay, praktisch. Also brauche ich bald kein PayPal mehr, oder?
Korrekt. Und da hast du auf alle Fälle, sag ich mal, über Vero verbindest du das mit deiner Online-Banking-App und das hast du anders, ist noch geschützter, es ist und es ist sicher.
Und europäisch.
Noch viel wichtiger.
Dann würde ich gerne zum Abschluss nochmal so ein paar Praxisbeispiele mit dir durchgehen, was passieren könnte, was auch in meinem Bekanntenkreis schon eingetreten ist und wie ich selber an Sachen herangehe. Da hatte ich gerade im Bekanntenkreis den Fall, wenn man so seine Kreditkartenabrechnung durchgeht, das kann sich ja dann doch schnell häufen, was da so sich aufstaut in einem Monat, was man auch mit der Zeit so ein bisschen vergisst. Ach ja, da habe ich nochmal und da nochmal und da einen kleinen Betrag, da einen kleinen Betrag. Und manche konnten da tatsächlich nicht zugeordnet werden. Ist das ein Alarmsignal, wenn da so Kleinstbeträge sind? Sollte ich da hellhörig werden?
Auf alle Fälle. Das ist, die Täter machen das ja so ganz clever, dass sie irgendwelche fiktiven Zahlen zusammensetzen, um auf deine Karte zuzugreifen. So, und sag ich mal, egal wie viele Fälle sie versuchen, irgendwann klappt es, dann wissen sie, oh, da besteht tatsächlich eine Kreditkarte. Und das ist wie mit die SMS, die wir gesagt haben, hallo Mama, hallo Papa, das ist auch wahllos, sag ich mal, die Handynummer, auch wenn man sie so nicht weitergegeben hat oder sonst wie, ist es auch die Möglichkeit, dass so testen die einfach, ob diese Kreditkarte wirklich besteht und ob man da einfach mal angreifen kann, sozusagen.
Und was ist, wenn ich das sehe? Wieder direkt melden.
Sofort
116-116.
Genau, Karte sperren und man kann dann auch eine Ersatzkarte sofort bestellen bei uns.
Also ist in der Tat eine sehr wichtige Nummer, ja, die man sich einprägen sollte.
Wichtig,
ne?
Ganz genau.
Brauchtest du die schon mal?
Nein, ich brauchte das tatsächlich noch nicht.
Apropos Nummern, wir haben gerade über die Kreditkarte gesprochen. Da gibt es ja auch so eine kleine dreistellige Nummer auf der Rückseite. Ist die genauso geheim und wichtig wie so eine PIN-Nummer auf einer EC-Karte?
Ist ganz wichtig.
Weil die steht da ja auch auf und drauf.
Richtig.
Und
das ist, sag ich mal, auch deine Legitimation im Internet. Nicht nur über, sag ich mal, Secure Plus, wenn man das freigeschaltet hat, oder 3D Secure mit Wissensabfrage und mit der SMS, sondern die ist genauso wichtig, um zu sagen, ja, das ist die gültige Kreditkartennummer. Und hinten, das ist dann sozusagen eine Prüfziffer, eine Prüfnummer.
Jetzt haben wir ganz viel gehört, was alles passieren kann und was die Volksbanken, Raiffeisenbanken auch machen, damit es eben nicht eintritt. Aber da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist passiert und es wird auch immer wieder vorkommen, weil der Risikofaktor Mensch einfach da ist, ganz
richtig,
klar.
Ganz genau.
Wenn das nun eingetreten ist, auf mich jetzt bezogen, wer haftet dann? Ich? Ich, der wissenslose Nutzer, der einfach nur bezahlen wollte mit der VR-Bank-App?
Grundsätzlich ist das so, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich und ganz wichtig, was wir jetzt ja auch heute mehrmals jetzt ja hier schon gesagt haben, sensibel, sensibel, sensibel. Man muss ganz sensibel sein mit den Daten und man hat selber auch eine Fürsorgepflicht, eine Vorsorgepflicht. Man darf seine und man soll seine Daten nirgendwo weitergeben. Das ist ganz wichtig und das, sag ich mal, erklären wir ja auch immer, dass man grundsätzlich seine Daten einfach nicht weitergeben soll.
Und nun bin ich reingefallen auf so einen QR-Code. Oder so. Trifft mich da eine Schuld? Ich mache das ja nicht mit Absicht.
Natürlich machst du es nicht mit Absicht. Auf so einem QR-Code, sagen wir mal, das ist ein anderes Beispiel. Da hast du, sag ich mal, Faktor Mensch, hast eigentlich ja nichts Wesentliches falsch gemacht, weil du hast einfach den QR-Code gescannt und hast einfach nicht gesehen, ist das jetzt Fake oder ist das kein Fake. Da kannst du in dem Moment natürlich gar nichts dafür.
Aber wir können trotzdem festhalten, wenn sowas sein sollte, melde ich mich direkt bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken, bei meinen Ansprechpartnern, suche den direkten Draht, weil ihr auch mehr machen könnt, auch noch wenn es vermeintlich zu spät ist.
Richtig, ganz genau.
Gut, und alles weitere, was Thema Haftung angeht, kann man dann noch klären. Wichtig ist, dass die Karte gesperrt wird. Wichtig ist, dass erstmal das Konto dicht gemacht wird, beispielsweise über die 116 116. Und meine letzte Frage an dich, nutzt du das eigentlich? Online-Banking, Online-Einkaufen, mit der Karte bezahlen?
Alles, das volle Programm.
Ja.
Ja, es erleichtert einfach den Alltag. Das ist so. Also egal, von wo man die Bankgeschäfte macht und ob es mit dem Handy bezahlen ist. Man selber, zum Teil testet man das aber auch, damit man am Telefon, wenn man die Kunden berät, damit man auch wirklich sicher vom Kunden als Experte auch auftreten kann.
Unbedingt. Und am besten wäre ja, wenn du schon alles mal mitgemacht hast, wenn du aus Erfahrung berichten kannst, wie du verarscht wurdest. Ja. Kannst du abschließend was dazu sagen? Ich meine, wie viele Menschen gibt es? Es gibt ja Millionen Menschen, die täglich Online-Banking nutzen. Ich habe gesagt, 80% Online-Banking, 90% der Deutschen nutzen Online-Einkaufsmöglichkeiten. Wie hoch ist das Risiko? Was würdest du sagen?
Bei der hohen Anzahl an Nutzern, die das Online-Banking nutzen, sag ich mal, die das Online-Bezahlen nutzen, die Karten nutzen, ist das Risiko sehr gering. Also die Missbrauchsversuche sind, sag ich mal, bei der Anzahl der Nutzer sehr gering.
Es ist wahrscheinlich einfach so, diese krassen Fälle, die liest man in der Zeitung, die hört man in den Nachrichten und denkt, oh Mensch, aber das sind halt Einzelfälle, große Einzelfälle, richtig?
Richtig, das sehe ich genauso. Ich meine, wie oft ist hier schon das Portemonnaie geklaut worden?
Genau so häufig, wie ich auf Missbrauchsfälle reingefallen bin beim Online-Banking.
Hervorragend.
Toi, toi, toi. Gut. Dann danke ich für deine Zeit und für deine Expertise, dass du uns mal eingeführt hast in diese spannende Welt des Online-Bankings und des Online-Einkaufens, welche Sachen da passieren können, welche Möglichkeiten es aber auch gibt. Und ich bin einfach beruhigter zu wissen, dass auch die VR-Banken dafür was tun, dass ihr besser geschult seid, um uns als Kunden darauf besser vorzubereiten.
Ganz wichtig, richtig, ganz genau.
Christian, vielen herzlichen Dank und danke auch fürs Zuhören. Das war der Finanzschnack zum Thema Sicherheit beim Online-Banking und bei Online-Einkäufen. Vielen Dank, Christian.
Ja, danke, Dore.
Abonniert sehr, sehr gerne unseren Kanal. Regelmäßig kommen neue Folgen zu unterschiedlichen Themen aus dem Finanzbereich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten von den Volksbanken, Raiffeisenbanken. Vielen Dank.